Werbung.
Wie fange ich mit Sport an? Was ist zyklusbasiertes Training? Und wie gehe ich mit Schmerzen beim Sport um? Jeden Monat sprechen wir im Podcast Gesund in Sport Deutschland des Deutschen Olympischen Sportbunds mit ExpertInnen, SportlerInnen und TrainerInnen zu verschiedenen Themen. Hier dreht sich alles um Bewegung, Sport sowie Gesundheit. Und du bekommst wertvolle Tipps und Hintergründe, die dich und deine PatientInnen zu Bewegung und Sport motivieren können. Jetzt reinhören, überall, wo es Podcasts gibt.
Das Osterwochenende steht bevor und damit heißt es auch Eier suchen und Eier essen. Aufs Ei kommt traditionell Salz, viel Salz. Dass Kochsalz schlecht fürs Herz-Kreislauf-System und insbesondere den Blutdruck ist, ist eine alte Story. Wir stellen heute die Frage, was es bringen könnte, wenn man Natriumchlorid durch Kaliumchlorid ersetzt, wenigstens teilweise.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau und heute ist Gründonnerstag, der 17. April 2025.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Es gibt eine neue Studie in JAMA Cardiology von der Wuhan University in China. Über die haben wir mit Ulrich Laufs gesprochen, dem Direktor der Klinik und Poliklinik für Kardiologie am Universitätsklinikum in Leipzig. Holt euch euren ersten salzfreien Kaffee des Tages und dann geht's los. Salz und die kardiovaskulären Erkrankungen, das ist eine unendliche Geschichte. Ihr wisst vermutlich auch alle, dass wir in Deutschland durchschnittlich viel zu viel Salz zu uns nehmen, wenn man das mit den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung vergleicht. Die DGE empfiehlt 6 Gramm Salz pro Tag. Im Schnitt sind es in Deutschland bei Frauen 8,5 Gramm und bei Männern 10 Gramm. Bei der Hälfte der Männer und knapp 40% der Frauen sind es sogar mehr als die 10 Gramm, die sowieso schon zu viel sind. Und zu den Folgen gibt's eine Vielzahl von Studien aus einer Vielzahl von Ländern. Ulrich Laufs sagt uns im Gespräch mit einer Dosis Wissen, der entscheidende Punkt ist, dass nach Jahrzehnten der Diskussionen zu Natriumchlorid keine prospektive Studie vorliegt, die eine Reduktion von kardiovaskulären Ereignissen durch eine Natriumchloridreduktion zeigen kann. Das ist ja schon wirklich dramatisch, obwohl wir das seit Jahrzehnten wissen und versuchen, dem entgegenzuwirken durch Wissen, haben wir keine Ergebnisse vorzuweisen. Trotzdem ist der einmütige Tenor in der Fachwelt, Kochsalz sollte reduziert werden. Ja, aber wie? Physiologisch negativ wirkt auf den Blutdruck im gewöhnlichen Kochsalz, also dem Natriumchlorid, das Natrium. Negative Wirkung auf den Blutdruck heißt hier hoher Blutdruck. Was ist jetzt, wenn man Natriumchlorid teilweise durch Kaliumchlorid ersetzt? Ulrich Lauf sagt, der Geschmack von Speisesalz verändert sich kaum spürbar, wenn ein Viertel Kaliumchlorid anstelle des Natriumchlorid verwendet wird. Ab einem Drittel geht's dann los, dass ein metallischer oder bitterer Nachgeschmack dazukommt. Jetzt gab es vor 4 Jahren schon die chinesische SAS-Studie, SSASS. Mit fast 21.000 Teilnehmenden und einem mittleren Follow-up von mehr als 4,5 Jahren. Dabei ist das herkömmliche Kochsalz, das Natriumchlorid, zu einem Viertel durch Kaliumchlorid ersetzt worden. Und schon in der ersten Studie konnte eine deutliche Risikoreduktion von kardiovaskulären Ereignissen, vorzeitigen Todesfällen und Schlaganfällen nachgewiesen werden. Jetzt gab es eine Sekundäranalyse, das ist die aktuelle Studie, der Effekte mit Blick auf die Schlaganfallrezidive. Diese SAS-Studie aus China hat in 600 Dörfern aus 6 Provinzen im Norden Chinas randomisiert kontrolliert Daten erhoben. Warum? Weil dort weltweit die höchste Schlaganfallinzidenz vorherrscht. Die Randomisierung hat die Dörfer zur Hälfte in solche mit substituiertem Salz, 3/4, 1/4 eingeteilt und die andere Hälfte hat mit normalem Kochsalz weitergekocht. In diese Sekundäranalyse für die aktuelle Studie sind nur Menschen eingeschlossen worden, die in der Vorgeschichte schon eine Schlaganfalldiagnose gehabt haben. Das waren immer noch gut 15.000 Männer und Frauen. Das heißt, in der Substitutionsgruppe waren rund 7.700 Personen, in der Kontrollgruppe 7.500. Dazu muss man wissen, dass in der ursprünglichen SAS-Studie die Schlaganfalldiagnose in der Vorgeschichte ein mögliches Einschlusskriterium gewesen ist. Deswegen war der Anteil von Betroffenen so hoch. Die Bewertung der Schlaganfallrezidive ist jetzt durch eine unabhängige Expertenkommission erfolgt. Im Follow-up von immerhin 61 Monaten gab es insgesamt rund 2700 solche Schlaganfallrezidive. In der Substitutionsgruppe war die Rezidivrate dabei tatsächlich niedriger als in der Vergleichsgruppe, 17-19%. Und das relative Risiko eines Schlaganfallrezidivs konnte durch die Salzsubstitution mit Kaliumchlorid um 14% gesenkt werden. Auch bei der Gesamtmortalität gab es eine signifikante Senkung in der Gruppe mit dem Kaliumchlorid um 12%. Die StudienautorInnen schließen deshalb aus ihren Daten, dass die Salzsubstitution einen Vorteil für die Überlebenden nach einem ersten Schlaganfall bietet, um sich vor einem Schlaganfallrezidiv zu schützen, die Mortalität zu senken und ohne dass das Risiko einer Hyperkaliämie steigen würde. Das würde das Ganze zu einer einfachen und verhältnismäßig kostengünstigen Option zur Prävention von Schlaganfallrezidiven machen. Ulrich Laufs vom Universitätsklinikum Leipzig sagt, dass die Studie rein von der Methodik her sehr gut gemacht ist und auch die Ergebnisse beeindruckend sind. Und er sagt, der Befund aus China steht nicht für sich allein. Es gibt bereits Studien, die auf den Wert der Kaliumsubstitution hinweisen. Dieser Befund, der ist kongruent mit den Ergebnissen anderer Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Die Besonderheit an der neuen Studie ist, dass das Ganze in einem prospektiven, randomisierten Design gemacht worden ist. Und das ist natürlich besonders wertvoll. Der Kaliumgehalt der Nahrung, der korreliert vor allem damit, wie viel Gemüse, Früchte und Nüsse man zu sich nimmt. Und diese kaliumreiche Ernährung, die ist unabhängig von der Natriumaufnahme mit niedrigeren Blutdruckwerten vergesellschaftet. Und daraus folgert Ulrich Laufs, dass zur kardiovaskulären Prävention mehr Argumente für eine Substitution von Natriumchlorid durch Kaliumchlorid sprechen, als für eine Mengenbegrenzung von Natriumchlorid. Das finde ich wieder bemerkenswert, denn wir predigen alle, dass man weniger Salz nehmen sollte, haben aber Daten dafür, dass ein Austausch des verwendeten Salz mehr bringen würde als diese Mengenbegrenzung. Und jetzt kommt das Wasser, das man in den Wein gießen muss. Denn es ist so, dass wir in Deutschland den Großteil des Kochsalzes über fertige Lebensmittel zu uns nehmen. Die wenigsten von uns bereiten ihre Lebensmittel aus den Primärbestandteilen zu. Das heißt, wir backen zum Beispiel unser Brot nicht selbst. Backwaren sind bei uns in Deutschland für rund ein Viertel der Salzaufnahme verantwortlich. Und auch sonst kaufen wir vor allem Fertignahrungsmittel. Und das heißt, dass das Kochsalz, das wir jetzt an Ostern auf unsere Eier streuen, den geringsten Anteil unserer Salzaufnahme ausmacht und auch nicht wirklich problematisch ist, wenn es kein Dauerzustand ist. Und das ist tatsächlich auch ein Unterschied zwischen uns in Deutschland im Vergleich zu der Studienpopulation aus dem ländlichen China. Denn die Menschen dort in diesen Dörfern, die bereiten eben einen großen Anteil der Speisen selbst zu. Und deswegen sagt Ulrich Laufs, bleibt diese Diskussion um den Ersatz von Natriumchlorid durch Kaliumchlorid so lange artifiziell, solange man nicht bei der Verhältnisprävention ansetzt. Man müsste also eigentlich daran arbeiten, dass es Regelungen für die Lebensmittelindustrie gibt, Natriumchlorid durch ein Gemisch aus Natrium und Kaliumchlorid zu ersetzen. Es gibt auch für uns zu Hause solche Kaliumsalzmischungen mit einem relevanten Kaliumchloridanteil, die sind aber nicht weit verbreitet, kosten so um die 20 Euro pro Kilogramm. Und dann muss man sagen, natürlich wäre das schön, wenn jeder von uns aus den verfügbaren Rohlebensmitteln die Nahrung zubereitet, weil auch unabhängig von dem verwendeten Salz grundsätzlich dieses Selbstzubereiten mit einer höheren Kaliumzufuhr und verschiedenen weiteren positiven Effekten vergesellschaftet ist. Aber ansetzen müsste man, wie gesagt, bei der Produktion industrieller Lebensmittel und bei Rahmenbedingungen dafür, welche Salze dort verwendet werden. Das war eine Dosis Wissen für heute und das war auch eine Dosis Wissen für die kommenden 4 Tage. Wir wünschen euch ruhige Osterdienste und sind mit einer Dosis Wissen wieder ab dem Dienstag nach Ostern für euch da. Dann wieder morgens früh ab 6 Uhr, so wie ihr es gewohnt seid, auf allen Podcast-Plattformen. Frohe Ostern und vielen Dank, dass ihr eine Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.